hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Immobilien sind keine Einbahnstraße. Es kann wirklich auch schwierig sein und man muss darauf gefasst sein. Deshalb habe ich auch so ein Stück weit, dass mein Coaching-Ansatz jetzt hier mit Immocation verändert. Ich möchte halt darauf abzielen, dass Leute dieses Langfristige wieder erkennen. Ich möchte, dass Menschen durch ihre Entscheidung, die sie heute treffen, in 10 Jahren glücklich sind. Ich sage, lass uns einfach... Ich kann euch nicht sagen, dass ihr wie ihr morgen glücklich seid mit Immobilien. Aber in 10 Jahren relativ simpel.
Ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied, wenn ich mir diese Zeit gebe. Weil jeder, der sagt, ja, ich hätte schon gerne in den nächsten 2 Jahren die Millionen auf dem Konto, geht ein extrem riskantes Spiel ein.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ich darf mal wieder ein Gespräch führen mit Daniel und freue mich sehr darauf. Daniel war schon vielfach hier im Podcast. Daniel Kleinert, ihr kennt ihn wahrscheinlich, wenn ihr regelmäßig Immocation Podcast hört. Hat angefangen mit Immobilien 2001, das erste Mehrfamilienhaus gekauft, ganze Zeit her. 2008 hat er es dann verkauft und hat dann gesagt, und das ist immer, Daniel, die Überschrift, die irgendwie über dir drüber steht für mich: Ich kaufe jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus, während ich im Konzern angestellt bin. Paar Jahre durchgezogen, das war der Weg in die finanzielle Freiheit, dann gesagt, ich mache den Konzernjob nicht mehr, dann ging es in eine neue Phase, und genau, jetzt wollen wir logischerweise sprechen, wie es dir gerade geht, die letzten Projekte, Marktupdate und so weiter bekommen. Hallo Daniel.
Hallo Marco, vielen lieben Dank.
Ja, danke, dass du da bist, dir mal wieder die Zeit nimmst für deine Insights. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, also jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft. Viele werden die Geschichte kennen hier von unserem YouTube-Kanal. Wir machen ja immer wieder die Updates, weil es einfach wirklich spannend ist, wie es weitergeht. Also das letzte war übrigens im Oktober 23 hier auf dem Podcast, wer das anhören will. Also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du warst quasi buy and hold, ne? Jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus in C- bis D-Lagen rund um Berlin. Die hast du gekauft, entwickelt. Hast du auch nach Berlin eigentlich damals immer?
Das war mein Modell. Kaufen Objekte mit Problemen, Probleme lösen, Mehrwert generieren, aufwerten, Potenziale heben, nachbeleihen, nächstes Haus kaufen. Das ist grundsätzlich mein System gewesen. Ihr habt letztens auch so einen Podcast gehabt, da ging es auch darum, was kaufen wir? Kaufen wir Objekte mit Problemen? Und genau das habe ich immer getan. Das war meine Sichtweise. Objekte mit Problemen sind halt aber auch man muss dann halt auch wissen, man kauft sich dann Probleme ein.
Ja.
So, und dann habe ich so, bin ja auch ein Mensch, ich verfolge so diese Spirale, die anderen Coaches nennen das immer sehr gern die Daniel-Schnecke. Also wir sollten klein anfangen und dann dürfen wir immer gerne nicht im Kreis gehen, das Gleiche nochmal machen, sondern einen Tick besser werden. Und dann kommt so eine Spiralform bei raus und dann werden die Probleme größer, dann werden die Herausforderungen größer, natürlich auch die Objekte, die Margen und die das Vermögen, aber auch die Herausforderungen.
Genau, und du hast quasi dann Häuser gekauft und dadurch, dass du die Probleme gelöst hast, hast du den Wert gehoben, dann hast du ein paar, also Mieten gehoben und so weiter, man kennt das Spiel, ein paar Jahre später quasi das Haus nachbeliehen und konntest wieder ein weiteres Haus kaufen. Und dabei warst du aber fulltime angestellt.
Ja.
Und ein Haus pro, also weil wir nehmen das auch immer als Referenz, wir gucken ja immer bei uns, wir haben ja zum Beispiel die Eberswalde-Häuser mit Bodo und Martin, ja, und dann fragen wir uns immer, wie viel von den Häusern kann man denn machen, wenn man jetzt noch einen Fulltime-Job hätte, ne? Und du hast eins pro Jahr angekauft. Und dann laufen die also typischerweise wahrscheinlich 2-3 Jahre mit intensiver Projektarbeit, oder?
Na, mein Ziel war es immer, das Haus nach einem Jahr auf Spur zu haben. Das ist quasi, wenn wir die grundlegenden Probleme gelöst sind. Ein Beispiel, ich habe 2010 ein Haus gekauft, damals in Bad Freienwalde. Es waren quasi 2 Wohnungen zu sanieren und eine Fassade zu machen. So, ich habe das gekauft und wir haben war ein Denkmal und ich habe alles getan in einem Jahr, um die 2 Wohnungen zu sanieren, zu vermieten, die Mieten anzuheben, dort, wo es notwendig und sinnvoll war, weil es fair für beide Seiten war, in dem Bestand und die Fassade zu machen. Das habe ich alles in einem Jahr gemacht, habe quasi 370.000 Kredit gehabt und hinterher aber einen Wert von 500.000. Mhm. Und das hat dann ausgereicht, um das nächste Objekt nach einem Jahr wieder zu kaufen.
So, und das ging auch um Zeit.
Genau, jetzt kommen wir dazu. Warum ging das? Weil ich ein Commitment mit mir selber und mit meiner Familie hatte, dass jeder Samstag war Arbeitstag, der 6. Arbeitstag der Woche und der galt den Immobilien. Ich bin immer Samstag rausgefahren und war immer bei den Immobilien und das. Ich hatte tatsächlich, das ist ein Thema, nur sonntags Familientag. Und das 9 bis 10 Jahre lang.
Ja, okay. Dann hast du dich entschieden, irgendwann auch zu kündigen. Der Cashflow war groß genug. Du wusstest, du kannst auf jeden Fall dein Leben bezahlen mit dem, was aus den Häusern rauskommt. Was kam dann für eine Phase? Ich erinnere mich noch, wie du auch erzählt hast, so hey, ich habe dann Projekte gemacht, wo ich einfach weiß, mit einer Aufwertung verdiene ich ein paar 100 Kilo im Jahr und mal ganz unabhängig von dem Cashflow, der sonst irgendwie entsteht, ich bin mittlerweile so sattelfest, ich traue mir zu, dass ich einfach auch so ein paar 100 Kilo im Jahr jetzt verdiene durch eine so eine Aufwertung. Und plötzlich habe ich ja viel mehr Zeit, kann potenziell mehr von diesen machen. Das war so die Idee dann mit der Kündigung?
Das war eine der Ideen der Kündigung. Also die Kündigung kam 2015. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Recap. 2001 habe ich das erste Mehrfamilienhaus gekauft und die erste Wohnung. Das war noch ein recht kleines Projekt. Das habe ich 2008 wieder verkauft und habe in der Zeit den Wert verdoppelt. Nicht durch Marktsteigerung, sondern dadurch, dass ich tatsächlich die Mieten verdoppelt habe. Und in dem Moment, als der Verkauf dort über die Bühne ging, war mir klar, was Immobilien können. Und das war der Startschuss, wo ich gesagt habe, und jetzt jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Das führte dazu, dass ich 2015 meinem damaligen Chef beim Konzern die Kündigung aussprechen konnte. Habe ihm gesagt, pass auf, ich möchte jetzt gerne raus. Wir haben sogar noch über eine Abfindung verhandelt. Und seit Anfang 2016 bin ich raus. Meine Ziele damals waren schon das, was ich heute auch mache, Immobilien, mich voll und ganz auf Immobilien zu konzentrieren und mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrung weiterzugeben, weil das sind die beiden Punkte, die mir Spaß machen. Damals noch in einer anderen Organisation und seit 2018 darf ich das bei euch mitmachen.
Es ist Wahnsinn, oder? Ich meine, wir haben selber den Punkt ja auch irgendwie erlebt, wenn man dann plötzlich diesen Hauptjob nicht mehr hat. Es ist schon krass, wie viel Freiheit, nicht im Sinne von, du kannst jetzt den ganzen Tag unter der Palme hocken, aber wie viel Energie du plötzlich dedizieren kannst, wenn du nicht mehr 40 Stunden mindestens per se für so einen Konzernjob rausgibst, ne?
Genau, und wir wissen beide, so ein Konzernjob, also in gewissen Dimensionen sind halt nicht nur 40 Stunden, sondern teilweise auch weit mehr. Aber es ist Also ich bin oft gefahren, so gerade bei schönem Wetter, mit dem Auto tagsüber zu irgendeinem Objekt, habe mit Mietern gesprochen und so, wenn du dann eine Allee lang gefahren bist, dann dachte ich so, wie schön ist dieses Leben? Und ich war so dankbar, und das bin ich heute auch noch, dass ich dieses Leben so leben darf. Ich mache genau das, was ich mir mit Anfang 20 gewünscht habe. Ja, und das ist ein Traum und das können Immobilien. Ich sage immer, es gibt nur zwei Wege, wirklich reich zu werden. Und der eine ist Unternehmertum, das, was ihr gemacht habt mit Immocation. Ihr habt ein System aufgebaut, was funktioniert, das hat einen inneren Wert. Das ist der eine Weg, wirklich vermögend zu werden. Der andere Weg sind Immobilien. Warum? Weil ich diese beiden Wege beeinflussen kann.
Ja, also ich möchte nochmal jeden, weil ich das so spannend finde, weil wir dich so oft als Beispiel nehmen, wie gerade gesagt, ich möchte wirklich jeden nochmal ermutigen mit diesem Kündigen. Also es muss nicht jeder kündigen. Und für ganz viele ist der Weg auch wirklich, das lange Zeit nebenbei zu machen, ist genau der richtige Weg auch. Wer in diesem Gefühl, wo wir auch drin waren, wo du auch drin warst, wer in diesem Gefühl steckt und sagt, boah, ich will da mehr rausholen. Ich weiß, ich werde und will in diesem Leben noch anders abbiegen, als diesen Job bis zur Rente zu machen, den ich vielleicht gerade mache. Wenn ihr gut ausgebildet seid, einen guten Job habt, wenn ihr kündigt, das Risiko ist extrem überschaubar. Wenn ihr sicher seid, dass ihr wieder einen Job findet, so haben wir es ja auch gemacht, legt euch eine Startbahn hin, 1-2 Jahre, weiß ich nicht, Sabbatical oder wirklich kündigen oder was auch immer. Einfach mal testen, was mit eurer Energie passiert und was ihr bewegen könnt, wenn ihr quasi wirklich diese ganze Zeit dafür habt. So, das aber kurzer Exkurs. Jetzt nochmal, du bist dann in eine Phase gekommen, wo du Projekte angefangen hast mit der Idee, kurzfristiger Geld zu verdienen. Also vorher war es so klassisch Buy and Hold. Und jetzt hast du angefangen, was würdest du sagen, seit du quasi im, ich nenne es mal Projektgeschäft bist, wie viele Projekte hast du gemacht?
Also angefangen hat es 2016 mit den ersten 1, 2, 3 Wohnungen, einzelne Wohnungen und dann ab 2017 mit Mehrfamilienhäusern. Das ist, habe ich so ein bisschen rausgestellt als mein großes Metier. Das ist mein Thema, was ich wirklich sehr gut verstehe, was ich sehr gut kann, dass ich Mehrfamilienhäuser unterentwickelt finde, sie gut verhandelt einkaufen kann und dann sehr, sehr effizient auf vernünftiges Marktniveau trimmen kann, so dass quasi das Objekt funktioniert, dass die Mieter zufrieden sind, dass die Instandhaltung keinen Rückstau hat und dass dadurch dann im Endeffekt auch der Mehrwert generiert wird. Das ist das, was ich ab 2017 gemacht habe. Dann immer wieder auch ein Mehrfamilienhaus, was dann halt signifikant auch mal 500.000 Euro Gewinn gebracht hat nach 1,5 Jahren Arbeit.
Okay, und jetzt hast du mir gesagt, die letzten 2 Jahre waren besonders hart und das geht ja sehr, sehr vielen Immobilieninvestoren so. Angefangen hat das, und ich finde es auch krass, wie träge das dann am Ende ist. Also wenn wir jetzt einen Börsencrash erleben, ne, dann sind quasi in derselben Woche geht's den Leuten scheiße. So, was wir aber erlebt haben, ist Anfang 2022, da bewegen sich die Zinsen, wird schon nicht so schlimm werden. Plötzlich, 3, 4, 5 Wochen später, die Zinsen gehen richtig nach oben. Riesenimpact am Immobilienmarkt. Es war quasi nicht mehr möglich, was zu verkaufen. Also es war schon eine rasante Entwicklung für den Immobilienmarkt. Und trotzdem hat man so die Auswirkungen, was das dann an Liquiditätsproblemen und alles mit sich bringt für viele Leute, die im Projektgeschäft sind, die hat man so die Jahre danach gemerkt. Und jeden Einzelnen von uns hat das in irgendeiner Form getroffen. Ne? Also wir haben bei unserem Bayern-Portfolio, dachten wir, wir sind schlau, weil wir erstmal variabel finanzieren. Zack, das ganze Portfolio Cashflow negativ. Ne? Innerhalb von ein paar Monaten, einfach wegen dieser Spekulation quasi. Und Projektgeschäft ist am Ende ja auch ein bisschen Spekulation oder nicht nur ein bisschen, sondern du musst halt, du hängst halt am Markt, kannst du nicht ändern. Du kannst so viel Werte heben, wie du willst, wenn der Markt in der Zeit runtergeht. Jetzt erzähl, was ist dir passiert in deinem Projektgeschäft quasi in den letzten Jahren?
Also mein Vorteil ist, dass ich den gesamten Markt seit 25 Jahren kenne und so ein Stück weit mein Hauptfokus galt immer so einem gewissen Marktgespür, weil ich wollte immer den Markt verstehen. Ich sag heute, ich weiß nicht, wie der Markt funktioniert. Ich habe für mich meine Wahrheit entdeckt. Der liegt in einem sogenannten Zyklus. Ich bin ein großer Zyklus-Fan. Das, was da war, kommt in ähnlicher Form wieder. Der Zyklus hängt an menschlichen Emotionen. Deshalb nenne ich das den Emotionszyklus des Immobilienmarktes. Und in dem, das ist so meine Welt. Ich habe 2022, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten damals mit Markus Befort drüber geredet, im Herbst ungefähr, und Markus meinte, ach, ist nur ein Dip, geht wieder hoch. Und ich habe gesagt, Achtung, der Immobilienmarkt ist ein Tanker, der ist sehr, sehr schwerfällig. Wenn der einmal den Kurs geändert hat, dann bleibt der auf Kurs. Und das war für mich damals die Trendwende. Der Hochtrend ging dann runter und im Nachhinein war es dann halt genauso. Und was du meinst, dass das so sehr langsam und schwerfällig ist, genau das ist das Problem des Immobilienmarktes, weil du kannst halt nicht wie an der Börse mal eben schnell auf Kaufen und Verkaufen drücken, sondern wir hatten damals Transaktionszeiten im Höhepunkt Januar 22 von einer Woche. So, wir haben heute Transaktionszeiten, wenn du verkaufen möchtest, von 6 bis 9 Monate. Das ist die Schwerfälligkeit des Marktes. Aber jetzt dazu, wie ist es mir ergangen? Ich habe die Veränderung gesehen, war aber selbst mit meinen Projekten irgendwie zu viele Projekte zur gleichen Zeit. Es hat auch mich die Gier ereilt im Jahr 21, 22, als wir auf dem Höhepunkt waren, habe mir zu viele Projekte gleichzeitig einverleibt und gleichzeitig auch noch ein neues Einfamilienhaus beschlossen zu bauen mit meiner Familie.
Also für dich Eigenheim.
Eigenheim, ja. Und das führte dann zu Schwierigkeiten in Form von Projekte wurden nicht pünktlich fertig. Projekte konnten nicht die fertigen Sachen richtig zeitnah abverkauft werden. Überall gab es Verzögerungen. Das hieß dann auch, dass Cashflow nicht reinkam. Rücklagen flossen in diese Themen. Rücklagen flossen in das Einfamilienhaus, in das Eigenheim. Und kam dann 23, 24 durchaus zu etwas härteren Jahren, auch mal mit schlaflosen Nächten.
Was hat denn, damit die Leute das quasi verstehen, was hat 20, also du hast 2021 und 22 noch, hast du gerade gesagt, quasi Gier, ne? Also damit meinst du, okay, ja, läuft ja super, weil man hat die Jahre davor ja erlebt, das ist also aufwertend funktioniert, die Zinsen niedrig, die Preise gehen weiter. Da hast du Projekte angekauft. Projekte meint in aller Regel entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Ja. Oder auch andere Sachen, Grundstücke. Nein. Oder?
Ja, Grundstücke auch. Das ist aber noch ein separates Thema. Habe mit zwei Partnern zusammen Grundstücke in Berlin, die sich herausgestellt haben als herausfordernd, was die Baugenehmigung angeht. Wir haben jetzt bei einigen Baugenehmigungen haben einige verkauft, also auch das haben wir geschafft, aber war halt auch herausfordernd. Nichtsdestotrotz gehen wir zu den Mehrfamilienhäusern. Tatsächlich waren, ich habe relativ spannende Projekte gefunden, habe sehr gute Kontakte bei Maklern gehabt und zur damaligen Zeit halt wirklich grandiose Objekte gekauft, wo man sagt, kann man jetzt nicht Nein sagen. Auch muss man dazu sagen, dass keines meiner Projekte signifikante Verluste gemacht hat. Das heißt, auch ich habe, das können nicht alle sagen, in der Hochzeit Mehrfamilienhäuser eingekauft, die heute noch Cashflow-positiv sind und sich rechnen, noch Vermögensbilanz-positiv sind. Da gibt's andere Beispiele, weil halt gerade die Mehrfamilienhäuser in den letzten 2,5 Jahren am meisten Federn gelassen haben im Wert.
Du hast die Häuser, die du angekauft hast, 21, Anfang 22, was für Lagen waren das?
Sehr, sehr gute Lagen. Also nehmen wir ein Beispiel, Berlin gibt ein Haus von einer hochmotivierten Verkäuferin, deren Bruder 92 ist gestorben und hat halt ein Haus in Marienfelde ihr vererbt. Und wir haben das gekauft und haben quasi Eigentumswohnungen draus gemacht, haben die Eigentumswohnungen verkauft. Aber halt, wir sind jetzt erst fertig geworden. Also das Projekt ist quasi per morgen, so weit fertig, dass wir die letzte Teilzahlungsrechnung rausschicken können. Und gekauft haben wir das 2021. Also das war geplant, war das mal für ein Jahr und es sind halt fast 3 draus geworden. Ja, ja. Das ist halt genau das Problem.
Da wird's dann zäh, ne? Aber lass mal ganz kurz bei dem, das ist ja spannendes Projekt quasi, weil du kaufst ja 2021 erstmal am absoluten Peak vom Preispunkt her. Kaufst dann aber unter Markt ein, wie du gerade, ne, mit guter Akquise und so weiter. Und hast dann, du wusstest schon, dass du aufteilen und abverkaufen willst.
Ja, ich versuche immer, jedes Haus soll mehrere Exit-Strategien haben. Eine Exit-Strategie wie Aufteilung und Verkauf war auch die präferierte, aber wir haben das so geschaut, dass wir quasi mit Vermietung auch klarkommen würden. Mhm. Also es sollte mehrere Exit-Strategien haben. Damals hätte man auch noch ohne Probleme das Haus als Gesamthaftes verkaufen können. Also sanieren, vermieten und als gesamthaftes Mehrfamilienhaus. 2021, 22, was war das wichtigste, größte, nachgefragte Gut? Ein komplettes, zusammenhängendes Mehrfamilienhaus. Am besten noch im Portfolio mit 25 anderen.
Ja. Hi, ich bin Lara aus der Immocation Geschäftsführung. Ich wollte dir nur kurz sagen, also du weißt, als Unternehmer, Sichtbarkeit ist alles. Aber nicht irgendeine Sichtbarkeit, weil das ist heutzutage super schwer, die irgendwie in dem World Wide Web noch zu bekommen, sondern ihr braucht die direkte Verbindung mit eurer Zielgruppe. Und das ist, wenn du das richtige Produkt hast im Thema Immobilieninvestments, Vermögensaufbau mit Immobilien, dann sind aktive Immobilieninvestoren sicherlich deine Zielgruppe. Und genau die suchen tagtäglich nach Lösungen, die einfach ihr Immobilien, ihr Investorenleben einfach vereinfachen. Denn egal wie viel Geld jemand hat, die Zeit ist das, was wir alle gemeinsam haben und einen selben Nenner haben. Da kann sich niemand etwas dran stricken und mehr davon bekommen. Und das zu optimieren, gilt es zu tun. Und hier kommt das Immocation Festival ins Spiel. Am 25. und 26. Oktober versammeln wir wieder in der Leipziger Messe dieses Mal und diesmal auch zwei Tage wirklich 4000 plus private Immobilieninvestoren und solche, die es werden wollen. Und das ist eure einzigartige Chance, sich genau diesen Menschen zu präsentieren, ja, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und stellt euch also vor, ihr könnt zwei Tage lange und tolle Gespräche führen. Natürlich auch beim ein oder anderen Kaltgetränk am Abend zwischen den beiden Tagen. Und ihr könnt hier einfach wirklich hochqualifizierte Leads, Top-Leute, die unter anderem ja auch von Immocation in der Masterclass oder der Steuerclass ausgebildet worden sind. Da ist ein großer Teil auch von diesen dort. Von aber Altersversorgern oder Hobbyinvestoren bis hin zu den Profis sind alle da. Und ihr könnt hier mit einer Größe, die zu euch passt, einer Standgröße, die zu euch passt, euch dieser Immocation-Community präsentieren und ins Gespräch kommen. Egal, ob du Finanzierungsdienstleister bist, ob ihr eine innovative Software anbietet oder ob ihr irgendwie rechtliche Expertise habt, ist alles möglich oder halt eben natürlich auch im Bauunternehmen seid oder auch ja, Tiny Houses, Modulhäuser anbietet. Die haben wir alle schon da und diese letzten Plätze, die möchten wir jetzt an euch vergeben. Also die sind bald weg und damit jetzt die Hütte voll wird, wollen wir einmal diesen letzten Aufruf noch machen. Deshalb kommt mit uns ins Gespräch, werdet Teil und präsentiert euch bei dem größten Immobilienworkshop der Welt mit vielen Deep Dives, mehreren Bühnen und seid dabei. Also alle Informationen zur Aussteller-Teilnahme und den Konditionen findet ihr unter immocation.de/Aussteller und dann kommt gerne mit uns ins Gespräch. Und wir sehen uns. Liebe Grüße, bis dahin.
Ja, sollte sich dann ändern, ne? Ja. Kommen wir gleich noch zu. Okay. Und ihr, du hast das heißt, du hast das variabel finanziert?
Nein, wir haben es nicht variabel finanziert. Wir hatten es so finanziert, dass wir 2 Jahre festgeschrieben haben mit 3 oder 3,5%. So, das war erstmal noch mein Glück. Wir haben nicht das Thema gehabt mit extrem steigenden Zinsen. Das Problem
Warum so hohe Zinsen, wenn du 2021 gekauft hast?
Es war 22, glaube ich. Es war Anfang 22 das Haus gekauft.
Also das war quasi am Anstieg. Die Zinsen waren gerade am Steigen.
Und es waren so 3,5 Festzins für 2 Jahre. Es ging gerade in diese Anstiegsphase rein. Mhm.
Und dann merkst du quasi in dem Projekt, jetzt kann ich nicht so schnell abverkaufen, wie ich will, weil jetzt sind diese Zinsen noch gestiegen. Die setzen sich bei 4% fest. Also für den, der wirklich einkaufen will, dann von euch so eine Wohnung, der muss eigentlich 4% Zinsen bezahlen. Wahrscheinlich und kann dann die Preise nicht mehr bezahlen, zu denen du Anfang 22 noch dann quasi zu teuer eingekauft hast. Ist das der Case, der zum Problem führt?
Es gibt mehrere Root Causes, also mehrere Ursachen. Ja. Eine Thematik war Genehmigungsthematik beim Bauamt. Wir haben dann lange versucht, Dachgeschoss noch genehmigt zu bekommen, haben wir nicht hinbekommen. Das hatte also Zeit verursacht. Dann halt andere Projekte, weil ich halt auch zu viele gleichzeitig hatte. Ich habe damals einen Bauleiter eingestellt und habe da sehr viel gedacht, okay, wenn ich jetzt einen Bauleiter habe, dass der meine Aufgabe quasi koordinierend am Bau übernimmt, dann kann ich ja mehr Projekte gleichzeitig machen. Das war halt das Thema Gier und hat sich aber herausgestellt, dass das so nicht unbedingt quasi gelaufen ist, sondern Schwierigkeiten trotzdem in der Koordination da waren und ich mich dann halt immer nur auf ein Projekt wirklich fokussieren konnte. Ich hatte damals zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in Güstrow erstmal fertig machen müssen, um das abzuverkaufen, konnte mich dann um das nächste Objekt kümmern und dann um das nächste und dann fiel so solche Sachen halt ein Stück weit hinten runter und hat dadurch auch schon Zeit verplempert. Und
wie viel gleichzeitig? Wie viele Projekte zu dem Zeitpunkt ungefähr parallel? Also 5 oder 10 oder 20 oder?
Waren schon 6 oder 7 Projekte.
6 oder 7 Häuser gleichzeitig quasi.
Ja, genau.
Mit einem Bauleiter und ja,
krass. Mit einem Bauleiter und dann noch das Einfamilienhaus. Also das war eine fiese Zeit.
Also klar, Verzögerung an sich mit Bauamt und so weiter, passiert in jeder Marktphase, das hat nichts mit Marktphase zu tun. Dann selber zu sagen, ich habe eigentlich eine Verzögerung, verursache ich selber, weil ich nicht 6, 7 Sachen gleichzeitig mit voller Energie voranschieben kann. Ja. Es gab ja mal einen Daniel, der gesagt hat, ein Mehrfamilienhaus pro Jahr. Ja, der traut sich mittlerweile halt mehr zu, so ist das. Ja.
Und dann wird es auch wieder sein. Also ich habe sehr viel Mieten gezogen aus dieser Zeit und ich werde genau dahin wieder zurückgehen, weil das meine Welt ist. Wir werden, meiner Meinung nach, kommen wir nachher auch noch zu den Markt. Das ist die ideale Voraussetzung, dass ich quasi neu starten darf, so wie ich 2008 gestartet bin. Diese Marktphase kommt meiner Meinung nach jetzt ein Stück wieder und jetzt kann ich wieder genau das machen, 1, maximal 2 Häuser pro Jahr. Ich kann jetzt auch, da ich ja im Endeffekt jetzt mit Fulltime mich drauf konzentrieren kann, habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch 2 Häuser pro Jahr zu kaufen, um die dann weiterzuentwickeln, um nächstes Jahr das nächste. Aber nur noch Projekte, die ich selbst allein managen kann, keine externen Partner mehr, keine externen Angestellten mehr. Das ist tatsächlich, wahrscheinlich liegt's an mir. Meine Führungsthematik hätte vielleicht besser sein können müssen. Und insofern mache ich wieder das, was mich groß gemacht hat.
Okay, also das, ich will gleich nochmal auf die Preisentwicklung zurückkommen, aber nochmal ein spannender Punkt. Du hast dich entschieden, dass quasi Co-Investments, also wahrscheinlich würdest du ein Eigenkapital-Co-Investment oder würdest du das auch nicht machen? Das wäre auch mit Partnern, ne? Nee, du hast gemerkt, ich kenne einige, ne, die sagen, nee, Immobilien ist mein eigenes Game, ich kann das nicht mit anderen.
Also, ich habe das Spiel gemacht, zum Beispiel mit einem Partner in Leipzig. Wir haben 2020 ein Mehrfamilienhaus gekauft. Die Spielregeln waren, ich gebe Geld, er ist vor Ort und er kümmert sich vor Ort. Ich komme einmal alle 4 bis 6 Wochen und unterstütze. Nur so viel. Dieses Haus ist bis heute nicht fertig. Und es ist wirklich nicht dramatisch gewesen. Aber das ist der Punkt. Ich kann teilweise Partner nicht beeinflussen. Ich habe nur gewisse Einflussmöglichkeiten. Und wir haben die letzten Jahre mehrfach immer im Januar Krisenmeetings gehabt, wo ich gesagt habe, was ist los? Warum? Was ist passiert? Was ist das Spiel? Wo kann ich helfen? Wo kann ich unterstützen? Warum? Geht's nicht voran? Und wir haben uns jetzt entschieden halt, dass wir das auseinandergehen, weil es einfach nicht vorangeht in dieser Konstellation. Und ich dann das Haus allein zu Ende mache. So, das heißt, meine Thematik ist jetzt, ein Projekt nach dem anderen zum Abschluss bringen, um dann wieder die nächsten Projekte zu starten.
Ja. Okay, jetzt lassen wir mal das, wie gesagt, mit dem quasi Preisentwicklung, Marktentwicklung, Impact. Du hast diese 6, 7 Projekte parallel. Und das eine, von dem du jetzt gerade beschrieben hast, das kaufst du Anfang 2022. Es dauert länger als geplant. Jetzt, während wir den Podcast machen, quasi ist es gerade abgeschlossen.
Ja.
Und da kommst du jetzt raus mit was? Einer schwarzen Null oder?
Definitiv eine schwarze Null. Wir haben das im Endeffekt so verkauft, die Wohnungen, weil auch die Preise dann ein Stück weit nach unten gegangen sind. Vermarktungszeit war sehr viel länger. Aus heutiger Sicht hätte man die Preise wieder um 500 Euro pro Quadratmeter raufsetzen können. Aber als wir verkauft haben, vor circa einem Jahr, dann musste jetzt noch fertig saniert werden. Da waren halt die Phase nicht ganz so gut. Und wir mussten halt von ursprünglich mal gewarteten 6.000 Euro pro Quadratmetern auf 4,8 runtergehen. Und damit sind wir bei plus minus null gelandet. Ja,
super spannend. Genau darauf wollte ich hinaus. Du planst einen Verkauf für 6.800 Euro auf dem Quadratmeter. Du kannst verkaufen für 4.800 Euro. Kann sich jeder eine Lehre draus ziehen? Das ist nicht dein erstes Mehrfamilienhaus. Du machst das seit vielen Jahren. Ich bin sicher, du weißt genau, was du tust. Ich bin sicher, du stellst sehr schönen Wohnraum her. Du weißt, wie man den verkauft und alles. Hast du zigmal gemacht. Wenn der Markt einfach dazwischen kommt, dann verkaufst du nicht für 6.000, sondern für 4.800 auf dem Quadratmeter. Und das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, ordentlich, richtig nennenswert tollem Profit und einer schwarzen Null. Wenn ich jetzt vielleicht ein Einsteiger bin, der sich überhebt und der fängt dann ja nicht an, so gut einzukaufen, sondern der kriegt vielleicht ein Projekt gerade so ein bisschen über eine schwarze Null. Wenn dann der Markt dazwischen kommt, dann ist der deutlich im Minus und bleibt nachher mit Schulden zurück. Ne? Also
genau das
ist schon. Okay, so und jetzt 6, 7 davon und die sind dann alle so im Bereich bisschen Profit, oder die hast du langsam alle jetzt zu Ende, die quasi, das sind alles so Überbleibsel aus der Marktphasenveränderung noch, oder?
Also es waren ein Fix und Flip, Einfamilienhaus und genau dieses Projekt, was halt, sagen wir mal, eine schwarze Null oder eine rote Null gebracht haben, mal 10.000 Euro Minus. Aber grundsätzlich, das sind zwei Projekte, die waren nicht ganz so gut. Die anderen Projekte sind hauptsächlich nur Zeitverzögerung, aber immer noch wirklich mit sehr gutem Ergebnis. Also ein Beispiel, mein Hauptprojekt momentan noch, ein Mehrfamilienhaus in Cottbus, Aufteilung 1.400 Quadratmeter, 20 Wohnungen. Das ist ein Projekt, da habe ich am Anfang gedacht, ich mache das Mehrfamilienhaus wieder fertig, habe das Mehrfamilienhaus komplett saniert, komplett umgedreht, Umwidmung, Gewerbe in Wohnen, eine große Gewerbeeinheit im Keller, also im Erdgeschoss reingebracht, eine Ärztin für 20 Jahre Mietvertrag und den Rest schöne Eigentumswohnung mitten im Zentrum von Cottbus. Und dann kam aber auch dieser Markt, Senkung der Mehrfamilienhäuser. Ich habe vorher gedacht, ja, ich schaffe mit 2 Millionen das Ganze hinzubekommen. 3 Millionen könnte ich verkaufen. Und dann sind wir jetzt bei 2,5, 2,6 Millionen mittlerweile an Kosten aufgrund der verlängerten Laufzeit. Höhere Kosten als geplant. Schwierigkeiten auch in der Zwischenzeit gehabt mit Zahlungen, mit Handwerkern, aber alle Rechnungen immer dann bezahlt. Und man muss jetzt sagen, ich habe eine Veränderung, das ist halt mein Vorteil, dass ich den Markt ganz gut nachvollziehen kann, habe dann eine Veränderung gemacht, weil ich gemerkt habe, die Mehrfamilienhauspreise sinken. Ich habe eine Aufteilung gemacht. Und was kann man mit der Aufteilung? Man kann durch die Aufteilung einen noch höheren Preis erzielen, wenn man die Wohnungen einzeln verkauft. Hat aber auch Nachteile, Aufteilung hat auch Nachteile. Das größte Risiko bei Aufteilern ist nachher das Restantenrisiko. Wer mir die eine Wohnung, die dann vermietet war, für einen kleinen Preis abnimmt oder wer die große Gewerbeeinheit abnimmt, das ist nachher noch die Frage. Aber ich kann erstmal mit diesem Projekt alle Probleme beseitigen. Wir sind so, dass wir jetzt im Plus-Minus-Bereich sind und die nächsten Verkäufe sind dann nur noch Plus und wir haben jetzt ungefähr die Hälfte verkauft.
Ah, okay, stark. Okay, gut. Aber das heißt, aus dieser, ich sag mal, diese harte Marktphase, der Daniel, der ein bisschen gierig noch 2021, Anfang 2022 zuschlägt, bindet sich ein paar Projekte ans Bein, die jetzt einfach schwierig werden aufgrund der Marktphase. Da hast du, also du hast in diesen Jahren schon Geld verdient. Aber du hättest sie natürlich ganz, weil das ist ja unglaublich, ne? Dieses erste Projekt, was wir gerade diskutiert haben, da steckst du ja 3 Jahre Arbeit rein und dann ist das nachher eine schwarze Null oder eine rote, also wie auch immer, es ist 0 auf 0, sagen wir mal ganz grob. Das ist ja schon hart, ne? Wo du dir dann denkst, boah, brutal, dafür habe ich jetzt gearbeitet, ne? Und also das heißt, in Summe hast du die letzten Jahre für diese 6, 7 Projekte gearbeitet, hast damit Geld verdient, aber wahrscheinlich lange nicht so viel, wie du dachtest, ne?
Ich bin über die Runden gekommen und musste halt immer wieder dann andere Löcher stopfen, so dass ich quasi jetzt anfangen kann. Also tatsächlich ist wirklich jetzt ziemlich genau die Trendwende, dass ich wirklich das Licht am Ende des Tunnels nicht nur sehe, sondern halt auch schon angeknipst habe selbst und da rauskomme jetzt.
Ja.
Und alles, was jetzt kommt an Verkäufen, ist halt dann, sind die Probleme beendet. Und ist dann wieder verdientes Geld.
Ja.
So. In der Zwischenzeit, ich habe auch mal 1, 2 Bestandsobjekte verkauft, um halt Geld reinzuholen. Ich brauchte ja auch noch Geld für den Einfamilienhausbau. Auch dort war halt gedacht, kein Problem. Mehrfamilienhäuser im Bestand hatten halt sehr hohe Werte. Nehmen wir ein Haus in Bernau. Das Haus war im Höhepunkt 2021 1,8 Millionen wert. Ich dachte, ich kann es vielleicht für 1,5 4,15 Millionen an meine eigene GmbH verkaufen, weil ich dann quasi nach 10 Jahren es aufteilen möchte und auch Wohnungen einzeln abverkaufen. Also habe ich es an die GmbH verkauft und hatte mit 1,4, 1,5 Millionen Verkauf gerechnet. Geworden sind es 1,1 Millionen. Das ist das, was die Bank finanziert hat. Also viel mehr wurde es nicht, sind auch 400.000 Euro weniger als geplant gewesen.
Okay, und jetzt, Licht ist wieder an, nach vorne gerichtet, bist du aus dieser Phase, ich meine, du hast ja immer noch einen Bestand, der dir den Cash, du lebst von deinem Bestand, den du dir über Jahre aufgebaut hast, das ist ja super, und dann aber Projektgeschäft ist halt riskant, sieht man, und da muss man kämpfen, und so viele haben in den letzten 2-3 Jahren mussten brutal kämpfen, viele sind auch nicht mehr da, ne? muss man fairerweise sagen, die sich aber überhoben haben, immer, wenn man kurzfristig denkt. Deswegen ist ja für jeden, der hier zuhört und anfängt und Altersvorsorge und warum sagen wir immer Hashtag Longgame und Zinsen festschreiben, da hast du diese ganzen Probleme nicht. Ne? Geht natürlich langsam.
Ja, es ist genau das. Wir haben, als durch diese Marktsteigerung 2019, 2020, 2021 sind alle gierig geworden, weil man konnte kurzfristig sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Und diese Kurzfristigkeit hat auch mich ein Stück weit infiziert. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, man muss sich um mich keine Sorgen machen. Also wir haben immer noch 2 Pferde. Meine Frau ist reiten. Wir haben ein fantastisches Haus, in dem wir leben. Ich bin noch da. Ich verdiene noch den Unterhalt. Alles in Ordnung. Und so dramatisch ist es halt gar nicht. Aber warum sage ich das Ganze? Weil genau das, was du auch so ein bisschen versuchst rauszuarbeiten, Immobilien sind keine Einbahnstraße. Es kann wirklich auch schwierig sein und man muss darauf gefasst sein. Deshalb habe ich auch so ein Stück weit, dass mein Coaching-Ansatz jetzt hier mit Immocation verändert. Ich möchte halt darauf abzielen, dass Leute dieses Langfristige wieder erkennen. Ich möchte, dass Menschen durch ihre Entscheidung, die sie heute treffen, in 10 Jahren glücklich sind. Ich sage, lass uns einfach. Ich kann euch nicht sagen, dass ihr wie ihr morgen glücklich seid mit Immobilien. Aber in 10 Jahren relativ simpel.
Ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied, wenn ich mir diese Zeit gebe. Weil jeder, der sagt, ja, ich hätte schon gerne in den nächsten 2 Jahren die Millionen auf dem Konto, geht ein extrem riskantes Spiel ein. Okay, Daniel, dein Ankaufsprofil in den nächsten Jahren, was glaubst du? Da kommen wir gleich mitten in die Markteinschätzung rein.
Ich muss sagen, ich bin ja auch, kann ja auch dankbar sein, dass ich die letzten 1-2 Jahre nicht viel gekauft habe. Ich habe vor einem Jahr habe ich ein Haus nochmal gekauft, wo ich nicht anders konnte. Das war auch wieder Berlin. Ich habe mein Ankaufsprofil verändert. Ich habe früher gerne gekauft von Objekte mit Probleme, die ich lösen kann. Heute kaufe ich eher von hochmotivierten Verkäufern. Sehr gerne Objekte, die in einem guten Zustand sind, die ich weiterentwickeln kann, aber nicht mehr Probleme lösen muss. Ein solch typisches Objekt hatte ich vor circa einem Jahr gekauft, von einem guten Jahr, Berlin, von einem, ich glaube, 86-jährigen Verkäufer. Dessen Frau war gerade gestorben und er wollte weg aus Berlin und hat dann quasi ein Haus, Baujahr 96, wunderschön, wirklich mit Tiefgarage, mit allem drum und dran, sehr, sehr günstig abgegeben. Das habe ich dann halt mitgenommen. Das war halt ein Einkaufsgewinn von 200.000-300.000 Euro. Auch dort werden wir jetzt quasi aufteilen, weil es Sinn macht. Und einzeln abverkaufen, dann ist es ein sehr großer Gewinn. So. Ich bin dankbar, dass ich eigentlich die letzten 1-2 Jahre wenig bis gar nicht einkaufen konnte, weil das der falsche Markt war, meiner Meinung nach dafür. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Markteinschätzung, ich bin da ganz wichtig. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Sicht, ist nicht, ich habe 25 Jahre Erfahrung, aber ich möchte auch sagen, alles kann, nichts muss. Jeder, also das ist eine ganz, habe ich den jetzt gerade gesagt? Ja.
Ja. Aber es kann ja sowieso, niemand weiß es, ne? Also das noch ist auch für jedem klar. Ja.
Genau. Ich bin aber der Meinung, jetzt rückblickend, Mehrfamilienhäuser waren die letzten 1-2 Jahre nicht besonders clever einzukaufen, weil der Markt für Mehrfamilienhäuser tatsächlich stark zurückgegangen ist. Die Preise sind zurückgegangen. Warum ist das der Fall gewesen? Weil meiner Meinung nach die Käufer fehlten. Was beeinflusst den Markt für Mehrfamilienhäuser? Verkäufer und Käufer. Ja, also wir hatten 2021 eine riesige Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern und deshalb waren die Preise sehr, sehr hoch. Und die Großen, die am Ende der Nahrungskette standen, Vonovia, LEG, Fondsgesellschaft und, die gibt's heute nicht mehr. Das heißt, momentan kaufen, wenn dann, gern irgendwelche kleineren Privatleute.
Also die gibt's nicht mehr als Käufer
gerade. Als Käufer, die gibt's nicht mehr als Käufer. Diese tauchen erstmal weniger, es gibt immer noch den einen oder anderen, aber was kauft der? Der kauft wieder von hochmotivierten anderen Institutionellen. Der typisch Institutionelle ist momentan nicht besonders auf der Käuferseite. So, jetzt kommt dazu, dass der Institutionelle typischerweise momentan sogar auf die Verkäuferseite gewechselt ist. Das heißt, das Angebot ist ausgeweitet und die Nachfrage ist zurückgegangen. Angebot und Nachfrage, relativ simpel. Wenn das Angebot hochgeht und die Nachfrage runter, dann sinken die Margen. Und jetzt, oder die Faktoren. Bei Mehrfamilienhäusern 2021 in Berlin Faktor 30. Minimum. Heute Faktor 17 bis 18. Das heißt, wir sind um 40-45% im Wert runtergegangen.
Das ist ja nicht schlecht zum Einkaufen.
Und genau das ist der Punkt, warum ich meine, dass es die letzten ein, zwei Jahre gar nicht so blöd war, mal nicht kaufen zu können, mich erstmal um die Projekte zu kümmern. Ich bin der Meinung, jetzt beginnt eine sehr, sehr schöne Phase. Die nächsten ein, zwei Jahre, drei Jahre werden grandios zum Einkaufen. Es wird meiner Meinung nach der Zyklus sich wiederholen, so wie es 2008 war. Tiefpunkt für Mehrfamilienhäuser. Achtung, und das ist halt ganz wichtig. Also, was ich per se sage nicht, der Immobilienmarkt ist am Boden. Das kann man auch gar nicht mehr machen, weil der Markt an sich ist segmentiert. Zum Beispiel die Eigentumswohnungen haben eine riesige Nachfrage. Gerade leere Eigentumswohnungen. Warum? Weil man gar nicht so viel Wohnraum bekommt auf dem Mietmarkt. Also gibt es noch einen hohen Bedarf bei Eigentumswohnungen, die leer sind. Aber Mehrfamilienhäuser, die Nachfrage ist zurückgegangen. Neubau ist sogar auch momentan sogar leicht steigend wieder, der Markt. Aber die Mehrfamilienhäuser halt nicht. Letzte Woche gab es einen Bericht, glaube ich, Bild-Zeitung auch, hatte das gebracht, Immobilienmarkt steigt wieder. Und dann haben sie da irgendeine Analyse zitiert und habe ich mir dieses Research mal rausgesucht. Und dann stand halt drin, ja, es steigen Eigentumswohnungen, es steigen Neubau, Bestand steigt halt nicht, stand drin. Jetzt muss man sich aber mal ganz kurz überlegen, wie viel Anteil am Immobilienmarkt sind denn Eigentumswohnungen, Neubau und wie viel ist Bestand? Der Bestand sind locker 80%. So, und wenn der halt nicht steigt, dann ist das der größte Teil des Marktes, der nicht steigt.
Du beobachtest Berlin zum Beispiel als Immobilienmarkt sehr genau, ne? Da weißt du, wie es ist. Siehst du, dass die Preise für Eigentums-, also ich rede jetzt nur über Bestand, Preise für Eigentumswohnungen, Preise für Mehrfamilienhäuser. Siehst du da irgendwann einen Boden? Geht das nach oben oder?
Also für Eigentumswohnungen geht der Markt momentan definitiv nach oben. Der Bedarf ist riesig. Das Angebot ist meiner Meinung nach gleichbleibend. Es gab jetzt eine Phase, glaube ich, also bis Ende 24 war der Markt relativ stabil. Also es gab eine Phase Anfang 24, wo halt Wohnungen nicht so liefen. Das war genau die Verkaufsphase meines Projektes in Marienfelde. Und ansonsten ist der Markt aber relativ stabil gewesen. Und jetzt, so seit 3, 4, 5 Monaten, geht er wieder nach oben. Und das merkt man, der Bedarf ist riesig, was Eigentumswohnungen angeht.
Entschuldigung, ich wollte nur kurz nachhaken. Ich habe geguckt, ne, unser jetzt Interhyp-Zinschart, 10 Jahre fest, das Höchste, was wir gesehen haben, Ende 23, 4,23%. Jetzt gerade steht das bei 3,57%. Das heißt aber, also 3,57, das ist jetzt nicht so, dass unsere Zinsen wieder deutlich unten sind, sondern sind eben in 22 gestiegen auf ein Niveau von irgendwo 3,5-4%, was der potenzielle Käufer bezahlen muss. Und wenn du jetzt sagst, und das, da, also ist auch das, was ich von ganz vielen gehört habe und von ganz vielen Märkten, Eigentumswohnungen, da hat man irgendwie die Talsohle gesehen in den Preisen und in allen möglichen Charts geht das jetzt wieder hoch, in allen möglichen Städten. Heißt für mich aber so ein bisschen, die Käufer haben einfach dieses Zinsniveau akzeptiert.
Es ist ein Gewohnheitseffekt und es ist eine Alternativlosigkeit. Wer Wohnraum sucht, wer eine Vier-Zimmer-Wohnung sucht in Berlin, hat keine Chance. Er kann nur kaufen. Du findest kaum eine Vier-Zimmer-Wohnung zur Miete.
Okay, so und jetzt Mehrfamilienhauspreise im selben Markt. Die merkst du, die werden noch günstiger von Quartal zu Quartal oder?
Also ich würde momentan sagen, ja, in Berlin. Also ich habe lustigerweise gerade, das zeige ich, habe ich meinen Leuten auch immer gezeigt in den Masterminds gerade und am Montag auch ein Webinar gehabt dazu. Ich habe ein Haus gerade bekommen von Engel und Völkers Angebot. Berlin, Alte Friedrichsfelde, Weidling-Kiez. Das ist so weitergefasster innerer S-Bahn-Bereich. Das ist ungefähr 3,5 Kilometer zum Alexanderplatz. Hm. Wenn du vom Osten reinfährst, so in der Nähe vom Tierpark, vom Osttierpark. Dort ist ein Haus Faktor 16 im Erstangebot. Meiner Meinung nach ohne Instandhaltungsrückstau, ohne großartigen Instandhaltungsrückstau, mit leichtem Potenzial. Ganz ehrlich, das Haus hätte vor 4 Jahren 28 bis 30 Faktor gehabt. So, ich sehe natürlich auch Objekte, die sind, wo ich immer noch sage, oh Gott, viel zu teuer, Wedding ohne, also mit riesigem Instandhaltungsrückstau, hässliche Fassade, ungemachtes Ding. Aber dieses Haus, Beispiel, zeigt, wir haben vernünftigen Wohnraum, wir haben Mieten von 8 Euro bis 16 Euro, wir haben gedämmte Rückfassade, wir haben vernünftige Fenster drin, wir haben eine Heizung drin, wir haben vernünftige Elektrozustand drin, also wirklich, wir haben einen guten Hausflur, wir haben noch Potenzial im Dach. Das sind so für mich Beispiele und die sehe ich immer öfter. Ich persönlich merke, dass die Preise weiter zurückgehen. Nehmen wir nach Eberswalde. Ja, ich habe gerade jetzt hier gestern Abend einen Mastermind gehabt und der hat gesagt, er hat 2 Häuser in Eberswalde. Faktor 16 im Erstangebot, er hat sie jetzt verhandelt auf Faktor 13,5. Ich selbst habe gerade noch ein Haus in Eberswalde verkauft für Faktor knapp 17. Das heißt,
wir kaufen jetzt mehr Familienhäuser.
Das heißt, genau diese Zeit beginnt jetzt. Jetzt wird es spannend. Wir werden, meiner Meinung nach, ist jetzt die richtige Zeit, die nächsten 1-2 Jahre für Mehrfamilienhäuser. Warum kommt es? Ich gebe auch noch ein paar Versuche, so ein paar Argumente zu liefern, warum. Wann begann diese Niedrigzinsphase mit den 10-Jahres-Zinsbindungen? 2017, 2018. Da hatten wir 1%. So, wer damals ein Mehrfamilienhaus gekauft hat, der wird 2027, 2028 aus der Zinsbindung rauslaufen. Die Preise 2017, 2018 waren damals schon recht hoch. Also wir hatten schon Faktoren 18, 19, 20. Und diejenigen, die nicht die Mehrfamilienhäuser weiterentwickelt haben, werden bei der Neufestlegung der Zinsbindung Probleme bekommen. Meiner Meinung nach 2027, 2028 noch mehr Objekte auf den Markt. Noch mehr Objekte, noch weniger Käufer, heißt Zinsen, Preise können weiter fallen. Und es ist unabhängig vom Zinsniveau.
Ja, du hast mir auch vor, wir haben vorher uns ein bisschen ausgetauscht in WhatsApp, also es ist ja quasi zu schön, um wahr zu sein, wunderbar, jetzt haben wir die Marktphase erkannt und das ist ja wirklich, sind ja Faktoren, die sind ein Traum und man kriegt wieder gute Renditen und klar, man hat gestiegene Zinsen, aber das ist jetzt schon ein Verhältnis, in dem die Preise runter sind, was du gerade speziell für Mehrfamilienhäuser beschreibst, wunderbar, um jetzt mit einem Mehrfamilienhaus vielleicht zu starten, Banken sind aber dann eigentlich das Problem in dem Spiel. Ne? Also ich muss dann ja auch finanzierbar sein und das ist schwieriger geworden.
Und genau das ist das Spiel. Genauso hatten wir es 2008. Wir haben 2021, haben uns die Banken die Gelder hinterhergeworfen. 110%, 115% Finanzierung, überhaupt kein Thema. Wo kam das her? Das kam daher, ich sage das immer, es gibt in jeder Bank gibt es 2 Vorstände, die verantwortlich sind, mindestens. Das ist der Risikovorstand und der Salesvorstand. Von 2012 bis 2021 regierte der Vertriebsvorstand, der Salesvorstand. Und warum konnte der regieren? Der hat halt 1 Million Kredit rausgegeben, hat 1 Million Sicherheit bekommen als Grundschuld in seiner Bilanz. Und diese 1 Million Sicherheit waren im Jahre darauf 1,2 Millionen wert. Und der konnte noch mehr Gelder raushauen und es war noch mal mehr wert. Und so ging das die ganzen Jahre bis 2022. Jetzt hat sich was verändert. Auf einmal sanken die Zinsen, es sanken die Preise und die haben halt die Gelder, die sie rausgehauen haben. Die Leute, die 2021 für Faktor 30 gekauft haben und finanziert haben, die haben 2023 ein Problem gehabt, weil das Haus war nicht mehr 1 Million wert. Und genau da fängt jetzt an, die ersten Gespräche der Banken laufen, dass sie sagen, wir brauchen hier Ausgleich der unserer eigenen Bilanzdifferenz.
So. Und deswegen ist es schwerer, jetzt Geld zu bekommen.
Deshalb ist es jetzt schwerer, weil zu diesem Zeitpunkt hat sich quasi in den Banken das verändert, dass derjenige, der die Hosen anhat, nicht mehr der Vertriebschef ist, sondern jetzt der Risikochef. Und der ist sehr vorsichtig in der Ausgabe neuer Gelder. So, das heißt, damals war es ganz einfach, Geld zu bekommen, schwierig, Objekte zu bekommen, 2021. Jetzt wird es wesentlich einfacher, Objekte zu bekommen, aber die Banken spielen nicht mehr mit. Was übrigens das Thema Einkauf von Mehrfamilienhäusern noch mehr verschwierigt und noch die Preise noch weiter fallen lassen wird.
Ja, also und das, was wir auch schon so seit 1-2 Jahren hören. Also jetzt, du bist so ein bisschen versetzt zu dem, was ich jetzt meistens höre, wo die Leute sagen, ja, langsam schließt sich das Fenster eher schon wieder, aber reden wir gleich noch kurz über Eigentumswohnungen, aber egal, was jetzt genau der Punkt ist, auf jeden Fall kann man viel günstiger einkaufen, man kann gut verhandeln, aber entscheidend ist, dass man quasi die Bank überzeugt.
Ne? Und Marco, wer nachher am Ende richtig steht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Wir wissen es nicht. Also ja, ich sag für mich, meine Welt aus 25 Jahren Erfahrung, die große Schwierigkeit kommt erst noch. Einige, ich kenne ja den Markt auch, sagen, wir haben das hinter uns, jetzt geht's wieder nach oben und werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Wichtig ist nur, es egal wie, jetzt kommt eine wundervolle Einkaufszeit. Und wenn man jetzt ein Objekt von einem hochmotivierten Verkäufer, wir können jetzt wieder verhandeln. Ja, also das Spiel 2021 war ja, wir können hoch verhandeln. Ja, also wenn du 5.000, 10.000, 50.000 mehr gibst, dann kriegst du es. Das war ja, weil es unmotivierte Verkäufer gab. Ja. Jetzt haben wir wieder motivierte Verkäufer. Jetzt macht Verhandeln Sinn. So, und die Zeit, ob die jetzt startet und oder schon vorbei ist, also oder ob die noch 1-2 Jahre geht. Wer jetzt die nächsten 3 Jahre, 4 Jahre Mehrfamilienhäuser kauft, wird sich in 10 Jahren darüber freuen. Wer jetzt kauft, wird 2035 sehr glücklich sein darüber.
Was ist mit Eigentumswohnungen? Wer jetzt einsteigt und sagt, ich will halt mit einer kleinen Wohnung anfangen, die kriegt er auf jeden Fall finanziert, würde ich sagen. Ja, also wenn er eine normale Bonität hat. Aber der muss jetzt schon mehr wieder sich mit anderen Interessenten rumschlagen.
Das definitiv. Und ich empfehle immer, ich bin kein Freund von vermieteten Eigentumswohnungen. Weil, was ist passiert? Wenn wir eine vermietete Eigentumswohnung haben, haben wir meistens ein sehr niedriges Niveau, also Under-Rent-Situation, sehr niedriges Mietniveau. Und wir können dann nur die Miete halt ein Stück weit nach oben schrauben, 15%, das, was uns der Gesetzgeber vorgibt. Achtung, auch wieder an der Stelle kleiner Hinweis, wir sind nicht diejenigen, die die Mieter ausnehmen wollen. Was wir wollen, ist eine faire Situation zwischen Mieter und Vermieter zu schaffen. Faire Situation heißt, wir müssen die Instandhaltung an Handwerker bezahlen mit einem Stundensatz von 2,25. Wenn wir dort aber ein Mietniveau haben von 2010, 12 mit in Berlin 7 Euro, dann ist das keine faire Situation. Was wir also schaffen müssen, ist eine faire Situation, dass quasi das Geld, was wir ausgeben, halt auch mit einer Miete geschaffen wird, die halt gleichzeitig auch vernünftig bezahlt wird. So, und diese Situation wird halt sehr schwierig. Ich hatte letzte Woche ein Coaching mit einer Dame aus Berlin, die hat eine Wohnung gekauft zu einem sehr niedrigen Quadratmeterpreis. Dann haben wir aber ausgerechnet, wenn jetzt der Mieter nicht akzeptiert eine einvernehmliche Mieterhöhung oder der Mieter auszieht, dann wird sie in 16 Jahren, 2041, cashflow-neutral sein. Juhu. Was ich empfehle ist, sucht die hässliche, leerstehende Wohnung in guter Lage vom hochmotivierten Verkäufer. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber die hässliche Wohnung, die können wir wieder schön machen. Und dann können wir, wenn wir sie schön gemacht haben, halt auch entsprechend vermieten. Wir können drüber nachdenken, ob wir sie möblieren. Wir können drüber nachdenken, ob wir eine WG draus machen. Wir können sie aber auch, wenn wir sie komplett sanieren, Neubaustandard schaffen, ohne Mietpreisbremse vermieten. Und schon haben wir einen Mehrwert geschaffen. Ja, es ist ein bisschen schwieriger als ich kaufe eine Wohnung und hab die Miete da drin. Aber es ist halt ein smarter Weg. Noch ein anderer Punkt. Ich suche den blinden Fleck bei Wohnungen. Was haben wir vorhin gesagt? Das Größte, was wir in Berlin brauchen, sind 4-Zimmer-Wohnungen. Was gibt es am Markt? Es gibt 3-Zimmer-Wohnungen, 120 Quadratmeter. Was ist die Durchschnittsgröße einer 3-Zimmer-Wohnung? 75 bis 80 Quadratmeter. Wenn wir also eine 120 Quadratmeter-Wohnung haben, 3 Zimmer, dann haben wir einfach mal 45 Quadratmeter über dem Durchschnitt. 45 Quadratmeter mal 5.000 Euro sind 225.000 Euro. Das würde die Wohnung mehr kosten. Da das nicht keiner zahlt, muss die 3-Zimmer-Wohnung 120 Quadratmeter im Preis niedriger sein. Also suchen wir uns solch eine Wohnung, meinetwegen für 4.000 Euro, bauen dort 2 weitere Zimmer hin, haben sie 5-Zimmer-Wohnung und dann ist die sogar 5.500 wert pro Quadratmeter. Das ist so ein bisschen mein Ansatz bei Wohnungen.
Ja, geil. Ja, solche Dinge muss man finden. Daniel, super. Eine Frage noch. Zinsprognose die nächsten Jahre?
Ich habe die Glaskugel gerade nicht hier. Wir haben uns damals auch mal kurz drüber unterhalten bei einem Telefonat und ich sagte, die Zinssenkungen sind ja Wahnsinn, weil wir sind eigentlich in einer Inflationsphase. Das wird die Inflation nur noch befeuern. Und was ist passiert? Die Zinsen sind weiter gesenkt worden. Ich bin der Meinung, warum waren die Zinsen bis 2021 so niedrig? Weil wir eine deflationäre Phase hatten. Wir haben 2019 hatten wir ein Minuswachstum der Weltwirtschaft. Deshalb waren die Zinsen auch bei minus 0,4. Und das führte dazu, dass Deflation bekämpft man mit sinkenden Zinsen. Wir sind aber meiner Meinung nach seit 2022, 2023 gezwitscht von der Deflation eher in die inflationäre Tendenz. Das heißt, wir werden die nächsten Jahre eher mit Inflation zu kämpfen haben. Womit bekämpft man die Inflation? Mit steigenden Zinsen. Das heißt, momentan, warum auch immer, geopolitisch, wirtschaftlich, sind die Zinsen mal gesenkt worden. Langfristig befürchte ich, dass wir eher mit steigenden Zinsen zu kämpfen haben. Das heißt, meine Empfehlung, wer heute etwas einkauft, bitte nicht 5 Jahre, 2 Jahre finanzieren, vielleicht auch nicht unbedingt 10 Jahre, sondern so wie ihr es gemacht habt 2021, 2020, macht ruhig 15 oder 20 Jahre. 4%, 3,7% sind auf dem langfristigen Niveau immer noch extrem günstig. Ja, wir haben die letzten 120 Jahre, die durchschnittliche Zinshöhe liegt bei 6,5%.
Ja, sehr spannend. Ja. Daniel, vielen herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Update. Danke dir.
Sehr gern.